Der nächste große Schritt ist so, dass wirklich alle Institutionellen sich dem Thema Tokenisierung an.
We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets.
Im Prinzip eine komplette Infrastruktur haben, die ein laufendes Produkt haben, die ein eigenes Launchpad jetzt gebaut haben für diesen Token Sale. Das ist auch einfach, die nächsten 10 Jahre wird man daran lernen, wie tokenisierte Produkte, wenn es irgendein Thema in der Abwicklung von Dividenden gibt, wie geht man damit um? Wie findet man das raus?
An evolution of technology that everything of value will be a token on a blockchain.
Also war mir auch wichtig und auch, also ich habe das, ne, ich bin jetzt schon 7 Jahre dran und ich habe das immer mal wieder versucht.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht, und eine wichtige Info. Diese Folge des Krypto-Nerds-Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi, Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt beim Krypto-Nerds-Experts-Podcast. Heute wieder hochspannenden Gast, auch aus dem hohen Norden mit dabei. Ich freue mich, dass er heute die Zeit gefunden hat, weil gerade ist aktuell sehr, sehr viel los, wie ich in einigen Vorgesprächen gehört habe. Was so los ist, können wir ihn gleich selbst fragen. Und ich freue mich, dass heute Moritz Stumpf von Tokenforge aus Hamburg bei uns ist. Hallo Moritz.
Hi Erik, vielen Dank fürs Podcast teilnehmen und gemeinsam Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Gar kein Problem. Moritz, wir starten immer in jeden Podcast so rein, dass wir erstmal verstehen wollen, woher kommst du, was machst du so und wie bist du in Krypto gelandet? Also würde ich sagen, without further ado, starte gerne mal rein und hol unsere Hörerinnen und Hörer ab, wer du bist und was du so machst und wie in Krypto war.
Sehr, sehr gerne. Moritz Stumpf, wohne in Hamburg, bin jetzt seit 12 Jahren unternehmerisch aktiv, habe verschiedene Unternehmen auf dem Weg gegründet, teilweise auch verkauft. Wir haben damals eine Projektanfrage 2017 bekommen für eine ICO. Und damals habe ich Digitalisierungsprojekte gemacht, Wirtschaftsinformatik in der Vergangenheit davor studiert und hatte da im Wirtschaftsinformatikstudium verstanden, welche Möglichkeiten durch Digitalisierung, Normierung von Daten und etwaigen Details möglich sind, wenn man eben voll digital Prozesse gestaltet. Bin dann so ein bisschen ernüchtert in verschiedenen Projekten darauf aufmerksam geworden, dass das gar nicht so ist, wie man das eigentlich an der Uni gelehrt hat. Und dann gab es 2017 eben eine Projektanfrage für einen Token Sale. Damals gab es ja noch keine Regulatorik, keine rechtlichen Rahmenwerke, also keine wesentlichen. Und dann haben wir gedacht, okay, könnte ja ganz interessant sein, weil es so der nächste Schritt in Digitalisierung ist. Zu der Zeit habe ich mich dann auch tiefer damit auseinandergesetzt, festgestellt, Ethereum ist gerade aus Mainnet gelauncht. Was steckt da für eine Perspektive hinter? Was sind Smart Contracts? Und dann eben mit dem, was ich vorher gelernt habe, dachte ich so, wenn das wirklich so verhebt und das wirklich so passiert, wie das hier antizipiert ist, the World Internet Computer, dann ist das sehr, sehr impactvoll und da würde ich auch gerne früh eine Rolle spielen. Und dann haben wir eben 2017 bis 2020 kleinere Projekte, ICOs begleitet, also primär 2017. Danach war erstmal, weil dann auch ein sehr starker Bärenmarkt kam, die meisten Projekte erstmal vom Tisch. Wir haben aber Teile der Tech dann nach und nach weiterentwickelt. Und 2020 dann, da haben wir gesehen, es gibt das EWPG, also elektronische Wertpapiergesetz. Es gibt verschiedene andere Rahmenwerke. Die MiCA war schon in den ersten Frühphasen in Diskussion. Und dann haben wir so gemerkt, es könnte ein interessanter Take sein, hier in dem Markt aktiv zu werden, um für etwaige Assets jeglicher Natur eine digitalisierte Lösung zu bieten, die alles quasi über wenige Klicks, wie es man es im E-Commerce gelernt hat, abwickeln kann. Und damit sind wir quasi aus den ICOs gestartet, hatten da quasi eine Art E-Commerce-Backend, haben dann Frontends dazu gebaut, haben Smart Contract Suites dazu gebaut, also nach und nach immer mehr quasi dieses E-Commerce-Backend aufgebohrt, technisch erweitert, damit man jetzt im Heute Assets komplett digital innerhalb von wenigen Minuten abbilden kann. Mhm. Und mit dem Digital, da kommt ja dann quasi die nächste Schwelle, also Mehrwert von Tokenisierung. Mhm. Und so ist das alles bei mir gestartet, auch mit einem unternehmerischen Interesse dann irgendwann, als wir festgestellt haben, das ist halt ein Zukunftsmarkt. Bitcoin war dann also zwischenzeitlich bei 10, dann bei 50, jetzt bei 120.000 Dollar. Mhm. Das sind eben auch Meilensteine, die zwischendrin passieren. Und die ganze Regulatorik, jetzt die ganzen großen Unternehmen, da gibt es alle möglichen Formate, spielen ja gerade das Thema Tokenisierung. Gibt es einen wesentlichen CEO von BlackRock, der das ganze Thema auch als aktives Narrativ beschielt. Also der kann ja eigentlich über alles reden. Und er nimmt dieses Narrativ, was auch aus meiner Sicht sehr spannend ist.
Also sprich, du bist eher aus einer technischen Ecke in das ganze Thema reingestartet und hast da dann gemerkt, okay, so bist du eigentlich in Krypto gekommen. Ja, das war so eher über ein technisches Interesse, Probleme zu lösen, Dinge zu lösen. Das war so das, was ich jetzt
darauf verstehe. Der Mehrwert, Verträge automatisch erfüllen und abwickeln zu können. Ja. Weil alles, was man in der heutigen Welt auch immer noch kennt, ist, man hat irgendwo ein Word-Dokument oder ein PDF, wo Ansprüche geregelt sind und dann gibt es den einen, der kümmert sich um die Erfüllung seiner Ansprüche und den anderen eher weniger. Und dann gibt es sehr viele Streitfälle drumherum. Und das sehr bewusst, sehr einfach formuliert, lässt sich ja durch Smart Contracts alles komplett automatisieren. Mhm. Und wenn man das weiterdenkt, dann jetzt auch mit ChatGPT und AI, dann wird es solche Verträge und solche Automatismen in der Zukunft, glaube ich, primär geben. Und das, wie man es heute macht, dieses Händische, man guckt in die Vertragsdetails, man muss schauen, dass du 10% eines Vehicles dann eben ausgekehrt bekommst. Was heißt das in Euro? Musst du dann in Excel eingeben, musst du ausrechnen. Also diese ganzen manuellen Prozessschritte fallen alle weg und lassen sich dann eben auch lückenlos in Echtzeit nachvollziehbar transferieren. Das war für mich so der Kern der Auseinandersetzung.
Jetzt sind wir schon in vielen Sachen sehr, sehr tief reingegangen. Jetzt bremse ich dich gerade nochmal so ein Stück und sag, lass nochmal einen Schritt nach oben gehen. Also um die Hörerinnen und Hörer nochmal so ein Stück weit abzuholen. Also euer Thema ist Tokenisierung. Du bist ja über das technische Thema, das technische Interesse reingekommen. Du hast auch Wirtschaftsinformatik, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, studiert. Also von daher liegt das sozusagen nahe und ist deine Leidenschaft. Aber ich sag mal, die Firma, die du gebaut hast und in der du jetzt proaktiv unterwegs bist, ist Tokenforge. Habe ich zu Eingang schon mal gesagt, aber vielleicht hier nochmal erwähnt. Was steckt da so dahinter und was ist so die Grundidee letzten Endes gewesen? Also gab es einen bestimmten Moment oder ein bestimmtes Problem, was eben schon mal angerissen, ja, aber wo dir dann klar wurde, okay, dafür brauchst jetzt gerade jetzt eine Lösung. Ja, was war so dieser Moment vielleicht bei euch?
Also der Moment quasi in 2017 war, jemand möchte Crowdfunding ähnlich Gelder einsammeln und braucht dafür eine Verwaltungsplattform, weil bis zu 10 Investoren lassen sich händisch verwalten, mehr als 1.000, eher schwierig. Ja. Das war so der initiale Take und dann in 2020 haben wir festgestellt, der ganze Rahmen entwickelt sich drumherum. Die Assets im Wert, also Bitcoin, Ethereum und alle anderen steigen. Also es findet eine höhere Industrieannahme statt. Und dann haben wir uns auch überlegt, was kann unsere Rolle sein? Wie können wir da Mehrwert stiften? Mhm. Derzeit sind wir quasi der Aggregator, so ein bisschen die Spinne im Netz zwischen den verschiedenen Services, die es benötigt, um Assets voll digital abbilden zu können. Also dass man eine Immobilie, einen Batteriespeicher, eine Solaranlage, ein Hochhaus, also auch Teil einer Immobilie mit einer etwaigen anderen Nutzung, zum Beispiel für Musik, dass man alle solche Sachen finanziert oder investiert bekommt und dann im nächsten Schritt eben weitere Aktivitäten machen kann. Heißt, an den Sekundärmarktlisten, um eine Handelbarkeit zu erzeugen oder vielleicht auch an einer Börse, also an einer Kryptobörse listen bei einem Utility-Token. Das hängt von den Nutzungsszenarien ab, wie der Token am Ende belegt ist.
Mhm. Jetzt sprechen wir über Utility-Token, Token, ja, also soll man eine Ebene nach oben gehen. Also für diejenigen, die vielleicht das Thema Tokenisierung nicht so leben und atmen wie du jeden Tag, kannst du vielleicht nochmal alle so ein Stück weit abholen. Tokenisierung, was ist das eigentlich? Mal einfach erklärt. Und wozu brauchst du das jetzt und was macht es jetzt gerade besser zu dem, was es schon gibt, ja, um da einfach mal so eine Einordnung zu haben?
Für mich exekutierbare Rechtssicherheit auf verschiedenen Ebenen ist für mich der Kernbenefit. Mhm. Wenn man sich die Logiken rund um Smart Contracts anguckt, kann man Verträge, die es heute auch schon gibt, voll digital abbilden. Mhm. Sagt man jetzt im ersten Schritt wahrscheinlich, okay. Im zweiten Schritt haben wir jetzt aber eine Steuerkomponente. Wir haben grundsätzlich eine Steuerungskomponente. Und wir haben dann auch irgendwann, wenn wir nicht ein Portfolio für uns alleine verwalten, sondern um auf Informationen von Assets in diesem Portfolio angewiesen sind, dann bekommen wir diese Informationen ja im Heute, also zum Beispiel aus einer Sicht des Family Offices, bekommen wir die immer auf verschiedenen Wegen, mal in der PowerPoint, mal in der PDF, auf verschiedensten Ebenen. Und hier ist die Datenebene durch Tokenisierung sichergestellt. Das heißt, wenn wir über Smart Contracts automatisiert eine Dividende auszahlen, dann kann ich nicht in der Präsentation einen anderen Wert schreiben als das, was ich ausgezahlt habe. Und wenn die Kalkulation ergibt, ich muss 10 Euro ausschütten, dann werden 10 Euro ausgeschüttet. Und das ist das, was Smart Contracts quasi auch sicherstellen und wodurch dann durch verschiedene Block Explorer, das ist jetzt sehr technisch, aber nachgewiesen und vorgezeigt werden kann, welche Transaktionen wie gelaufen sind, um dann auch auf anderen Ebenen nachweisen zu können. Weil umso komplexer die Strukturen, umso schwerer sind die Kapital- und Mittelflüsse nachzuvollziehen. Und umso schwerer das ist, umso eher passieren auch Fehler. Hm. Und diese Fehler kann man genau dadurch mitigieren, dass du eine Art Datenbank über die Assets in Echtzeit hast und weißt, du hast jetzt 5 Ethereum und über mehrere Wege sind nochmal 3 bei dir gelandet. Hm. Und diese Kette musst du ja aus steuerrechtlicher und auch aus vertragsrechtlicher Sicht irgendwie als der davon Benefits hat, irgendwie nachvollziehen können. Für dich und natürlich dann auch für etwaige Behörden.
Also muss man, wenn man das jetzt mal so sagt, also die Durchsetzung von Rechten und Verträgen, dass das letzten Endes automatisiert wird. Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Brauchen wir in Zukunft noch Notare? War jetzt eine sehr
andere Sicht. Also schiefe Frage. Nee, für mich völlig fair. Ich glaube, also viele der Dienstleistungen, jetzt gerade auch durch KI, es wird an viel, also die Wirtschaft wird sich, glaube ich, grundlegend verändern, generell. Durch Blockchain und durch KI, also diese zwei Kerntechnologien. Viele andere werden auch Benefits haben, aber Blockchain aus meiner Sicht für die gesicherte Dateninfrastruktur und die Sicherheit, die Vertrauenswürdigkeit von Daten und KI für alle möglichen Automatisierungen auf Basis dieser Daten. Mhm. Und Notare, ich glaube, dass es Notare geben wird, noch eine relativ lange Zeit, aber also aktuell müssen 100% zum Beispiel der GmbH-Anträge gemacht werden. Das wird noch im Moment so bleiben, weil das ist tokenisiert noch nicht gelöst. Mhm. Aber alle anderen Assets können derzeit schon abgebildet werden. Mhm. Und ich glaube, der Market Share sozusagen von Notaren wird peu à peu immer kleiner und sich auf spezialisierte Szenarien reduzieren. Und genauso sehe ich auch für andere Fachjobs. Also wir experimentieren mit Lovable, mit ChatGPT, mit Cursor für unsere technische Entwicklung, für unsere Produktentwicklung.
Also die ganzen AI-Tools, KI-Tools, die es da draußen gibt, genommen.
Und alles, was da schon auch für uns an Kostenersparungen drin ist, 20-30% aktuell, die Tools werden immer besser. Und wir brauchen dann trotzdem immer noch Spezialisten aus meiner Sicht an den verschiedenen Kernstellen. Mhm. Aber das wird jetzt nach und nach immer mehr so, dass man eben mit wenigen Akteuren sinnvoll gute Lösungen bauen kann. Und das wollen wir eben aktiv auch unterstützen. Und deswegen ist, glaube ich, gerade die Frage nach Notaren total wertvoll. Ja. Aber auch die Frage nach Rechtsanwälten, auch Tokenisierern. Also wir haben auch unsere Rolle sehr stark hinterfragt an verschiedenen Stellen, weil viel der aktuellen Dienstleistungen, wenn sie nicht komplex sind, ersetzt werden können.
Ja, total. Also gerade das Thema, ich glaube, in Deutschland gibt es ja eine gute Lobby für Notare. Ja, also von daher, so schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber grundsätzlich sind Prozesse damit effizienter darstellbar und vielleicht wird dadurch die Kostenquote einfach für einen Notar, den man beauftragt, dann günstiger oder die bleibt gleich und die Margen werden dort intern höher. Vielleicht auch das. Aber das war jetzt so mein erster Gedanke dabei. Okay, wenn das Thema so automatisierbar ist, warum brauchen wir dann überhaupt noch?
Aber wir haben Also die Frage ist eine typisch deutsche Frage und die finde ich auch total gut, auch gut, dass wir die diskutieren, nicht falsch verstehen. In anderen Ländern laufen Gründungen schon komplett digital. Also würde da auch einen kleinen Gruß in die entsprechenden Gremien der Lobbyisten geben wollen. Ja. Weil wir müssen, glaube ich, in Deutschland und auch in Europa sehr stark in Richtung Wettbewerbsfähigkeit gucken, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Und wenn jetzt auch Lovable, ein Beispiel aus Schweden, ist inkorporiert in den USA, weil sie da einfacher an eine Börse gehen können, wenn sie das wollen. Ja. Und solche Szenarien, also es gibt auch sehr viele gute Unternehmen und sehr viele sehr, sehr gute Denker in Deutschland und Europa, aber wir müssen halt auch die Strukturen schaffen, dass die hier denken wollen. Und da würde ich mir einfach auch von verschiedenen Lobbyisten einfach wünschen, dass sie sich damit auseinandersetzen.
Ja. Ja, wir bringen die Folge Richtung Berlin und schicken sie in die richtige Richtung. Aber ich denke, der ein oder andere hört das Ganze ja auch, von daher, ja, mal sehen, was bei rauskommt. Aber ja, das sind natürlich so die Basic-Themen, ja, wenn du gründen willst, wo ist der richtige Standort? Es gibt immer wieder die Frage, gerade wie einfach kann ich überhaupt gründen? Ich meine, ich kenn's selber, du hast eben gerade gesagt, GmbH tokenisieren geht so noch nicht, ja, geht tokenized, macht das ja so ein Stück weit, die machen das aber auch über so einen, sagen wir mal, Genussrechtsthema, ja, also komplett tokenisieren geht halt noch nicht rein rechtlich. Wenn ich gründe, bis ich eine GmbH habe, bis ich alles habe, ja, dauert ewig, ja, wenn ich das in Estland mache, dauert das wenige Minuten, ja, also das ist, ich glaube, klar, es ist auch alles strukturell mal irgendwann so gewachsen, das heißt, wir schieben einen Apparat vor uns her, der einfach mal so eine Historie mitbringt und auch seine Berechtigung zum Teil hat, den man aber, glaube ich, schon auf der einen oder anderen Stelle schneller hinterfragen sollte und schneller quasi restrukturieren sollte, wenn's Sinn macht. Ja,
so. Ich finde zum Beispiel das Audit oder die Audit-Funktion, die Notar hat, finde ich total sinnvoll.
Ja.
Muss es zu den Kosten sein und muss es zu der Art und Weise, wie es durchgeführt wird, aktuell sein? Das ist für mich die Kernfrage, weil man könnte ja auch hingehen und könnte sagen, die müssen nicht vorgelesen werden, sondern es muss jemand reviewen und das Review kostet halt einen Bruchteil. Also wäre ja auch eine Möglichkeit.
Genau.
Bin dabei,
wenn du Standard GmbH Gründung machst, ja, warum muss das so teuer sein? Ne? Also ist so gibt keinen Sinn dafür. Ja, genau. Wenn es komplex wird, bin ich bei dir. Aber ja, warum muss das so? Aber okay, wir wollen jetzt hier an der Stelle nicht langweilen mit unserem Gründer-Talk. Aber was würdest du sagen? Wann war denn so der Moment? Ich meine, ihr habt da ICO-Plattform gebaut, Infrastruktur gebaut. Wann war denn so der Punkt für euch, wo ihr gesagt habt, okay, da ist noch ein bisschen mehr als nur der klassische Krypto-Case, um ICOs dort irgendwie eine Plattform zu bieten, um ihre ICOs dort zu managen? Wo kam dann so der klassische Ansatz her, wo du gesagt hast, okay, hier ist auch noch mehr drin, das ganze Thema Real-World Asset Tokenization ist ja was schon seit Jahren immer wieder kommen, irgendwelche Projekte. Ich meine, man sieht das in Dubai, in anderen Ländern, wo gesagt wird, ja, wir tokenisieren jetzt hier eine komplette neue Stadt, die wir vom Scratch aufbauen. Ja, also was für einen Vorteil hat man wirklich davon? Wie viele Projekte werden denn gerade schon tokenisiert und wie groß ist so ein Markt aktuell und wo geht die Reise dahin? Also ich finde es immer schwer greifbar, tatsächlich als Zuschauer vom Rand. Und daher so ein Stück weit die Frage, wie viel läuft denn da in dem Bereich überhaupt schon?
Also die aktuellen Zahlen grundsätzlich Richtung Real World Assets von den großen Beratungen sind 16 Trillionen Markt. Ich glaube, das ist die Zahl, die allumgänglich eigentlich zu dem Thema zu Buche schlägt. Mhm. Und was wir mittlerweile eben sehen, gibt auch neueren Research, die eben sagen, Real World Assets, das macht auch für mich Sinn, sind eigentlich alle Arten von Assets in der aktuellen Wirtschaft, digital verwaltet, abgebildet und gehandelt werden können. Und da redest du halt eigentlich über den aktuellen kompletten Finanzmarkt als Potenzial, plus alles, was eben aktuell auch via Krypto läuft. Also aus meiner Sicht ist quasi vom Market Share und von der Perspektive Richtung Market Share, also 100 Trillionen aufwärts aktuell eher die Prognose. Weil alle Zahlen, die ich mir auch von den Big Four und Co. angeguckt habe, lassen halt auch aktuelle Zertifikate, also im Prinzip die kompletten Finanzmärkte aus, weil sie die noch nicht eingepreist und eingeplant haben. Plus eben auch den ganzen Kryptomarkt, ist ja auch eigentlich derivative Produkte an der einen oder anderen Stelle, die eben einen Nutzen oder eine Art Security auf ein Asset bieten. Also ich habe auch mal irgendwann darüber nachgedacht, ob es nicht interessant sein könnte, also Ethereum einfach als Aktienstruktur zu nehmen. Also du brauchst Also wenn man das definiert, bräuchte man unter Umständen gar keine weitere rechtliche Infrastruktur. Also komplexere Diskussion. Ich wollte nur sagen, also auch solche Technologien haben eigentlich das Potenzial, wenn man sie richtig einsetzt, auch einen Rechtscharakter zu haben. Und dann zählen sie aus meiner Sicht eben auch in diese Real-World-Asset-Marktprognose mit ein.
Ich meine, da ist ja dann auch immer so ein Stück weit die Frage, wer hat denn daran Interesse und Vorteile und welche Vorteile gibt es? Und sind die Player dann auch im Markt überhaupt bereit, sich zu bewegen? Ja, so, weil du attackierst natürlich dort dann Eingesessene auch wieder, sprechen wir wieder über das Thema Strukturen, ja. Gerade wenn wir in Richtung Traditional Finance gehen, ich weiß, da gibt's schon einige Use Cases, aber also wo sind da so die großen Hebel, wo Leute sagen, okay, ich will das jetzt tokenisieren, weil das hat für mich XY an Vorteil. Wir wollen das zukünftig genauso machen. Also wo sind da so die Themen, die ihr da gerade so bei euch bei Tokenforge seht?
Ja, also das, was wir gerade sehen, ist, dass Tokenisierung Mittel zum Zweck ist, um voll digitale Kapitalmärkte in Echtzeit zu haben. Also das, was man aus dem Aktienmarkt kennt, dass du eben Dinge in Echtzeit traden kannst, wenn da Interesse dran besteht, das eben auf jedwege Assets zu übertragen. Also auch zum Beispiel, wie kann man einen Mittelstand in Deutschland unterstützen, ist eine super komplexe Frage. Aber wenn du quasi voll tokenisierte Strukturen hättest, dann könntest du auch Gelder ganz anders steuern, auch Subventionen ganz anders steuern. Und du hättest aus Sicht der Regulatoren und der, ich sag mal, aufsehenden Aufsichtsbehörden, hättest du die Möglichkeit, auch, also was Steuerlegung, was Strukturierung angeht, viel schneller zu einer Transparenz zu kommen, um sinnvolle Gesetze zu machen. Und du könntest auch viel anders, also ganz anders Incentives steuern. Und für mich ist das einfach ein Teil einer Infrastruktur, der dann komplett digital funktioniert. Also alles, was im heute nicht an Aktienmärkten oder börslich gehandelt ist, hat irgendwo Teilmärkte, die eine Teilliquidität haben. Aber also wie viel Anleihen hast du zum Beispiel aus deiner Person oder aus deiner Organisation heraus investiert? Ich bislang keine. Weil für mich einfach dieser Markt viel zu unklar ist und ich das nicht verstanden habe. Wenn ich aber eine Plattform hätte, wo ich das einfach tun könnte, um den Mittelstand in Deutschland oder in Europa oder was auch immer mein Interesse ist, dann zu unterstützen. Ja. Und ich hätte da was Sicheres im Hintergrund, warum nicht auch das tun? Und das sind so Möglichkeiten, die Tokenisierung ermöglicht mit dem, was wir initial hatten. Also wenn du in eine Daimler-Aktie aktuell investierst über irgendeine Börse im Heute, dann weißt du investierst in eine Daimler-Aktie. Und wenn du in den Mittelstand bei dir um die Ecke in Lüneburg investieren wollen würdest, dann könntest du das tun. Du bräuchtest aber eine Rechtsverbindlichkeit und eine Rechtssicherheit und du würdest in Echtzeit wissen wollen, was steckt dahinter? Ist das Unternehmen sinnvoll? Ist das ein sinnvolles Investment? Ja. Diese Ebene gehst du ja gerade gar nicht, weil du sie von der Komplexität gar nicht gehen kannst.
Ja. Und da gibt's ja auch gewisse Laufzeiten, also auch das Thema Illiquidität, also wie schnell komme ich da rein, raus? Das ist ja wahrscheinlich dann auch nicht ganz so gegeben. Ja, also okay, verstehe. Verstehe.
Und das ist ja nämlich nur so ein Baustein für Tokenisierung. Also der Baustein, der eben, also wir reden ja auch in der Kommunikation sehr stark davon, dass man fraktionalisiert, also Dinge teilen kann, aber das tut, um ein größeres Ganzes zu erschaffen. Und dieses größere Ganze ist für mich, also ich setze mich aus Asset Manager und Family Office Sicht sehr stark mit Tokenisierung auseinander und stelle fest, dass Klarheit über Portfolien, Klarheit über welche Assets performen wie, aus irgendwelchen Informationen, Präsentationen, PDF-Dokumenten gezogen werden muss, um zum Beispiel Management-Reporting zu machen. Das kann man in Zukunft durch AI automatisieren und dann brauchst du aber verlässliche Datenquellen, damit ich nicht den Stand von gestern reporte, sondern den aktuellen.
Das heißt dann aber auch, dass quasi alle externen Daten sozusagen in einem Datenplattform zusammenlaufen muss oder eine Chain zusammenlaufen muss, wo es eingetragen wird und täglich dieses Update gegeben wird, um von dort aus wieder alle Datenpunkte nach oben sauber zu aggregieren mit einem verlässlichen Stand, richtig?
Genau, also die Asset-Ebene, also die Anteilsebene wäre ja auf Blockchain. Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Anteil verkaufe, würden alle, die daran ein berechtigtes Interesse haben, das auch also wissen bzw. eine Info bekommen oder können sich eine Info holen. Und die dann quasi noch Anteilseigner sind und eine Dividende bekommen, können in Echtzeit die Informationen zur Verfügung gestellt bekommen. Also das muss auch eine wirtschaftliche Verknüpfung stattfinden. Also wie da dann ein Wirtschaftsprüfungsbericht mit Blockchain automatisiert abgewickelt werden kann. Das sind alles so Sachen, die jetzt gerade in Findungsphasen sind und in Diskussionen. Das, also im weitesten Sinne kann man, glaube ich, den Token als ja Digital Twin eines Assets bezeichnen. Mhm. Und mit diesem Digital Twin hat man aus meiner Sicht in der Zukunft wesentlich mehr Möglichkeiten als Investierender und auch als derjenige, der emittiert, also das Produkt ausgibt.
Und lasst mich nochmal ganz kurz verstehen, Tokenforge selbst. Ihr sitzt in Hamburg. Lass mal kurz die Firma so ein bisschen verstehen. Ja, also wie ist sie so aufgebaut? Wie viele Leute seid ihr so, dass man mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt? Und was ist dann auch das direkte Produkt dahinter? Ja, also mit was setzt ihr euch genau auseinander? Was gibt ihr dann an den Kunden weiter? Um das vielleicht nochmal zu...
Okay, also wir sind zwei Gründer, Markus und ich. Markus hat vom Hintergrund eine Datenschutz- und E-Commerce-Produktbrille. Plus Legal, also das sind so die Themen, die er in seiner Vergangenheit gemacht hat, die er hier mit einbringt. Hat aktuell Rolle CPO und macht im Prinzip alle produktrelevanten, Rollout-relevanten Themen. Mhm. Bei mir liegen so die Pre-Sales, strategischen Partnerschaften, auch so ein bisschen Strategic Foresight, also Forethinking Foresight. Dann gibt es Santiago, unseren Head of Product, der im Prinzip alles rund um das Produkt und die aktuellen Kunden-Rollouts steuert. Was wir bei den Kunden ausrollen, sage ich gleich noch einen Satz zu. Dann gibt es Andreas, der jetzt als Head of Development neu dazugekommen ist, damit wir weitere Produktschritte auch gehen können, die wir jetzt gerade planen, um den Emittenten erfolgreicher und intelligenter zu machen. Da sage ich auch nachher noch was zu.
Da an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße an Andreas, ja, Topmann, guter Entwickler, kenne ich auch schon lange.
Da war ich auch sehr froh, dass wir das so gemeinsam hinbekommen haben und jetzt gemeinsam zusammenarbeiten.
Ja, da war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil habt ihr anscheinend gute Überzeugungsarbeit geleistet. Ja. Also Andi Bergmann, wenn du das hörst, liebe Grüße. Ja.
Dann haben wir noch eine Reihe an Entwicklern, die würde ich jetzt nicht alle namentlich nennen. Ja. Also Sysmen in der Europäischen Union, also Deutschland, Polen, Bulgarien. Dann haben wir auf der Sales- und Produktseite verschiedene Experten, also einen für Product Venturing, also wie man das ganze Venture-Thema aussteuern kann, wenn man das produktifiziert denkt. Dann jetzt zwei Leute im Sales, die sich quasi mit, was kann man mit Tokenforge machen, wie kann man Tokenforge Suite einsetzen, Pipeline-Management, das ganze Thema ausstrukturieren und aussteuern. Und ich will kurz überlegen, ob ich wen wesentlich vergessen habe. Nee.
Klar, Marketing. Marketing hast du vergessen.
Ja, und Nils.
Oh, das, Das wäre jetzt schwierig geworden, Moritz. Also, das wäre teuer geworden jetzt.
Ja, fair. Dann gibt's noch, dankenswerterweise Joko und Nils, die alles, was in den letzten, Monaten an Branding, an Außenauftritt passiert ist, gestaltet haben und auch sehr viel Herzblut reingesteckt haben, jetzt gerade sehr viel in der Kommunikation und in der Vorbereitung sind, weil wir auch einen Token im Markt haben. Da kann ich auch gleich noch was zu sagen.
Genau.
Das sind so die.
Tatsächlich, wie lange gibt es euch so in dieser Struktur und als Firma?
Also in, sag mal, der Strukturversion 1.0 bis vor einem Jahr ungefähr. Da waren wir so knapp 10 Leute. Jetzt haben wir noch ein Family Office auch ongeboardet als Investoren, mit denen machen wir auch sehr viel in Richtung strategische Weiterentwicklung. Und jetzt quasi auch mit der Liquidität haben wir jetzt, also sind wir bei aktuell 15. Plus 5 ist immer meine Kommunikation, weil es halt 5, ich sag mal, sehr enge um uns rum gibt. Die sind dann Freelancer, die unterstützen uns halt auftrags- oder produktbezogen.
Ja.
Und genau.
Okay. Ja, ist ja schon eine relativ stabile Anzahl an Leuten. Also
ja.
Ja, sehr cool. Ich hatte letztens noch, oder was heißt nicht letztens, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Da habt ihr tatsächlich sehr viele Advisor, die ihr euch mit dazu geholt habt, announced. Und da war ich auch überrascht. Wie seid ihr da so an die Leute gekommen und wen habt ihr da so mit dabei, den man kennen könnte?
Ja, sehr gerne. Also bei uns, wir haben überlegt, wie können wir quasi das weitere Wachstum vorbereiten und welche Kontakte brauchen wir dafür im Markt? Und uns da quasi überlegt, in welche Stelle, also vom Produkt her, welche weiteren Qualifikationen oder Netzwerke benötigen wir? Und so sind wir im Prinzip auf verschiedene Personen, die wir kannten oder die wir in dem Netzwerk spannend fanden, eben zugegangen und konnten da jetzt Mickey Geike, das war so der erste Advisor, der hat eine sehr lange Historie mit Advanced Blockchain und verschiedenen anderen Ventures, ist auch im Peak-Ökosystem, ist Polkadot bei dem Gründungsevent gewesen, sehr früh in Ethereum, der ist sehr, sehr tief in dieser ganzen Makrolage plus Tokenisierung. Dann haben wir Christian Rau von Mastercard, der sitzt quasi als Vice oder mittlerweile Senior Vice President genau an der Schnittstelle für Innovation und Payment. Dann haben wir, ist mein Bild weg, hörst du mich noch?
Ja, ich höre mich noch.
Ja, hatte mich nur gewundert, sorry.
Kein Problem.
Dann haben wir noch zwei mittlerweile von Deloitte, Alireza und Jens. Alireza konnten wir gewinnen, als er noch in, also bei Enderton war. Das war dann ein lustiger Zufall, dass er zu Deloitte gegangen ist. Konstantin, Partner bei PwC für auch Produkt, Krypto und solche Weiterentwicklung. Mit dem strukturieren wir Grants an verschiedenen Stellen mit und für Blockchains und eben dann auch mit Partnerunternehmen. Und Jan Sell, ex-Coinbase, und andere, also Binance war ja auch, und da eben auch einen entsprechenden Marktzugang. Und wir haben eben im Prinzip geguckt, welche Märkte brauchen wir. Es gibt noch ein paar mehr, aber die würde ich jetzt nicht in der namentlichen nennen. Also vom Ausblick ging es eben darum, wie können wir unsere Expertise erweitern? Welche Player sehen wir da und wo können wir uns auch ein Vertrauensverhältnis vorstellen, um das eben auf solidere Beine zu stellen?
Ja, nee, weil da war ich schon echt überrascht, muss man sagen, weil das war schon von den Namen her alle Leute, die lange dabei sind, alle sehr, sehr gut und tief in den Themen schon drinne sind und also Chapeau, habt ihr ganz gute Runde an Advisern zusammengestellt, ja.
Danke.
Sehr, sehr gerne.
Vielleicht nochmal aufs Produkt eingehen und die Sachen, die ich eben so ein bisschen in den Raum gestellt habe.
Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, weil so richtig greifbar ist es, glaube ich, noch nicht. Was ist jetzt so das Produkt? Ja, also wie kann man sich das vorstellen? Was macht man damit? Was sind so die Themen, die ihr dort bedient? Klar, Tokenisierung, aber was heißt das?
Ja, also im Prinzip, wenn jetzt jemand eine Immobilie hat und die finanzieren oder verkaufen möchte oder eben etwaige andere Assets, aber ich würde jetzt mal ein Beispiel vom Immobilien machen, dann kann er zu uns kommen. Also wir helfen bei...
Da reden wir aber nicht über das Einfamilienhaus in Hamburg.
Perspektive schon. Aktuell ist das schon.
Ja, okay, ja. Okay, das heißt, ab welcher Größenordnung geht's da los aktuell bei euch?
Die aktuellen Kunden, die wir betreuen, in der Regel machen wir 5 bis 8 Millionen Bonds, die wir quasi dann zusammen strukturieren auf Basis unserer technischen Infrastruktur oder eben größere Kapitalbedarfe, die dann... Ja. 2 bis 3 Millionen Beträge in der Regel sind, um eine Immobilie anzukaufen, zu verkaufen. Da gibt es einen Eigenkapitalpart, dann gibt es einen Fremdkapitalpart. Das wäre so angelehnt an die klassische Strukturierung, dass man Eigenkapital ähnlich eine Struktur findet, Beteiligung findet, wir über unsere Netzwerke auch Kontakte herstellen können. Und man das, wenn man eben an eine größere Masse an Menschen rantreten möchte, das über unsere Infrastruktur dann digital automatisieren kann. Also wir brauchen quasi als Ausgangsvoraussetzung von den Kunden, was ist ihr Vorhaben, was wollen sie finanzieren, was wollen sie verkaufen und dann gehen wir quasi in diese Vortokenisierungsprüfung, macht Tokenisierung überhaupt Sinn? Und Tokenisierung macht eben, wenn viel Komplexität in diesen Transaktionen steckt, Sinn und Tokenisierung macht Sinn, wenn perspektivisch viele Menschen angesprochen werden, die für so ein Produkt relevant sein können. Und okay. Dann gibt es eben die ganze Schrittabfolge. Wenn das Produkt in Deutschland ist, dann muss ein Haftungsdach, ein Registerführer, ein Custody-Provider mit Part von dem Rollout sein. Dafür haben wir verschiedene Partner jetzt integriert. Mehrere Haftungsdächer, mehrere Registerführer, mehrere Custody-Provider. Wir sind jetzt gerade, das hatte ich im Briefing auch gesehen, angefragt worden aus Dubai und den USA für verschiedene Produkte, auch für Assets. Da gelten dann aus unserer Sicht aktuell nur die Kasse, die Beschränkungen. Das heißt, wir haben durch die Fireblocks-Integration auch die Möglichkeit, dort Kunden relativ direkt zu bedienen.
Ah, okay.
Registerführer und Haftungsdach ist ein aktuell deutsches Thema. Das gibt es in anderen Ländern in einer ähnlichen Struktur mit anderen Lizenzverpflichtungen. Aber ich glaube, so versteht man auch so ein bisschen, wie wir aufgestellt sind. Also wir haben die relevanten Parts, wir sind reiner Tech-Player und alle Parts, die wir nicht haben, weil Lizenzen dahinter stehen, die haben wir integriert und die kann der Kunde dann quasi dazu kaufen.
Also das heißt, am Ende seid ihr eine Plattform, wo ich mir das zusammenstöpsel an, sagen wir mal, je nach Anforderungen des Projektes, was ich halt so brauche.
Genau. um das Asset digital abzubilden. Und mit dem digital abbilden kommen dann eben weitere Möglichkeiten. Also wir haben es dann, ne, es gibt eine Struktur, dann in Deutschland würde der Kunde dann zur BaFin gehen, um das als Wertpapierinformationsblatt beispielsweise zu strukturieren. Mhm. Wir bekommen das Dokument und mit diesem Dokument können wir dann in die Digitalisierung gehen. Mhm. Da steht dann drin, 8 Millionen Anleihe als Beispiel, 8.000 Stück, 1.000 Euro. Und das würden wir dann digital zur Verfügung stellen, damit er das über seinen Online-Shop, den wir ihm zur Verfügung stellen, an seine Homepage angeknüpft, verkaufen kann. Also E-Commerce im Prinzip für Finance. Und dann hat er eine Landingpage, dann kann er seine Immobilie da bewerben. Dann kann er auf Jetzt investieren klickbar machen. Und ab dem Moment, wo dann jemand auf Jetzt investieren klickt, gibt er eine Zeichnungsstrecke, muss ein KYC ausfüllen, also alles, um ein Investor-Onboarding zu machen. Und mit diesem Investor-Onboarding sieht er dann alle Investments, die dieser Kunde anbietet, zu unserer Sicht Kunde.
Okay, also das heißt, ihr beratet letzten Endes von, wie baue ich so ein Projekt so aus rechtlicher und regulatorischer Sicht? Also was, oder ist das Projekt überhaupt, taugt das für Tokenisierung? Also einmal quasi Beratung klassisch, dann gibt es eine Plattform und das ist irgendwie so, ja, weiß nicht, kann man so ein bisschen mit, weiß nicht, Shopify oder so vergleichen. Ich docke da ganz viele Dinge an, die ich brauche von außen, aber mit einer Plattform und damit kann der Kunde dann nach außen sozusagen Auftritt haben, wo hintenrum die Transaktionen über euch dann abgewickelt werden. Ist das irgendwie so?
Genau, wo die Transaktion hinten raus abgewickelt wird und dann, was wir jetzt gerade machen, ist zum Beispiel in der Partnerschaft mit Ledger eine Art Vertriebsmultiplikation auf verschiedene Börsen ermöglichen zu können. Das ist jetzt einer unserer Arbeitsschritte. Oder auch ein Listing nach 21X, also erster Sekundärmarkt, um dem Emittenten, also ich habe ja eben gesagt, der Claim, den wir verfolgen, Emittenten erfolgreicher und intelligenter zu machen. Mhm. Und wir haben quasi ein Produkt, was wir momentan umsetzen, das nennen wir EchoLayer, um für Assets, die verkauft werden sollen, ein Echo zu bieten. Das heißt, wenn ich meine Immobilie verkaufen will, dann habe ich im Heute meistens wenige Ansprechpartner und auch limitierte Möglichkeiten, das zu tun, wenn ich nicht diese Netzwerke habe. Ja. Und was wir eben machen, ist, diese Netzwerke strukturiert digital zu integrieren, um dann nach und nach diese Integration für den Kunden, ähnlich wie Shopify, genau so hast du es richtig erfasst, dann integrieren zu können. Und dann kannst du dir auswählen, ja, ich möchte bei 21X auch listen oder ich möchte das machen, damit ich meine Immobilie erfolgreich vermarkten kann.
Okay. Das heißt, man gibt dann einfach die Möglichkeit, verschiedene Vermarktungsplattformen noch mit anzudocken und zu sagen, ich will da und da listen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Finanzierungsbedarf sozusagen pro Projekt gedeckt wird. Richtig?
Genau.
Okay. Mhm. Ja, spannend.
Und da sind wir halt in der Kausalkette, kommen da ja auch immer mehr Mehrwerte von Tokenisierung hervor, weil ich kann jetzt innerhalb, wenn du das weiterdenkst, ich könnte jetzt mein Projekt aktuell mit uns innerhalb von einem Tag, wenn die rechtliche Rahmen geklärt ist, innerhalb von einem Tag hochziehen. Mhm. Könnte dann den Tag später, jetzt also rein planerisch, das Marketing starten und hätte eine vertriebsfähige digitale Plattform, wo ich direkt Kunden zur Zeichnung meiner Immobilie über einen Online-Shop adressieren kann. Und dann gibt es natürlich auch weiter vertriebsunterstützende Maßnahmen. Also man könnte dann an der Börse listen oder. Damit das, also ich habe ja, wenn ich den Entschluss gefasst habe, ich möchte das Asset jetzt verkaufen, dann zählt ja die Time to Market und die Time to Sell. Und wenn ich erstmal 3 Monate, 12 Monate brauche, um einen Investor zu finden, dann ist das gebundenes Kapital. Mhm. Uns geht es im Kern eigentlich darum, dieses gebundene Kapital so schnell wie möglich liquide zu machen, auf verschiedenen Assets. Also wir haben jetzt einen Kunden aus dem Factoring, einen Kunden aus dem Inkasso, geht es im Wesentlichen auch um diesen Kern.
Ja, aber das heißt, weil du eben gerade die Geschwindigkeit angesprochen hast, also ihr seid dann schneller, so ein Projekt aufzusetzen, zu realisieren, um den Vergleich zu bringen, weil weiß ja keiner da draußen, außer die Experten, wie lange so ein klassisches Projekt, so eine Anleihe aufzusetzen und dann in die Vermarktung zu gehen. Also nimm uns da mal kurz mit, wie läuft es bisher und wo ist dann quasi da euer Vorteil aus deiner Sicht?
Wie läuft es bisher?
Wie sehe ich wohl so eine Agenda?
Ich würde die Frage wiederholen. Wir sagen, wie läuft es bisher? Das ist im Prinzip von der rechtlichen Struktur ist das Gleiche. Mit dem Anwalt sprechen über das Vorhaben und dann kommt da ein PDF raus, was die Wertpapierinformationen beinhaltet. Kann Wertpapierprospekt sein, kann Shareholders Agreement sein oder irgendwas anderes, was das beschreibt, rechtlich beschreibt. dann kommen wir, dann kriegen wir das quasi technisch und kriegen wir es, um es technisch aufzusetzen. Und wenn wir es dann technisch aufgesetzt haben, kann die Ansprache stattfinden. Das ist im Heute in der Regel etwas, was die Leute dann erst anfangen und wo sie einen limitierten Teilnehmerkreis haben oder eben teuer Vertrieb einkaufen. Also es gibt verschiedene Vertriebsmodi mit Retainer-Lösungen, mit erfolgsabhängigen Vergütungen hinten raus. Und da dann einfach zu sagen, man hat eine Plattform. Also warum war Shopify so erfolgreich? Weil sie den Leuten eine Plattform geboten haben, um mit eigenen Efforts das Produkt mit einer höheren Marge im Verhältnis zu verkaufen. Genau das machen wir. Also, dass wir sagen, wir bieten den Kunden die Möglichkeit, über ihre eigene Website das Ganze zu vermarkten. Und alles, was sie an Marketing machen, alles, was sie an Branding, an Value schaffen, können sie eventuell in einer höheren Marge reflektieren, weil sie über ihren Online-Shop verkauft haben. Ich glaube nicht, dass das Kunden wie Apple, die werden wahrscheinlich über so einen Weg gar keinen Vertrieb mehr brauchen. Kleinere Kunden werden trotzdem einfach auch erstmal Marketingkosten haben, um ihren Brand Value irgendwie nach außen zu stellen, damit auch jemand investiert. Dass es dann irgendwann diese AI-Blockchain-Komponente gibt, über die ich eben sprach. Also, dass man automatisch eine Art Matchmaking hat.
Ja. Weil das ist ja, glaube ich, dann wirklich der ganz große Vorteil. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, eher unbekanntes Unternehmen bin, was heißt unbekannt, aber ja doch, ist eigentlich das beste Beispiel, unbekanntes Unternehmen bin, dann brauche ich ja trotzdem aber noch, trotz dessen, dass ich euch nutze, irgendwie noch Marketing on top, damit überhaupt jemand mitbekommt. Also ob ich es jetzt klassisch verkaufe oder digital. Aber der Schritt, wo es hingehen soll, ist quasi, dass ihr sagt, ihr seid dann da auch die Plattform, die nicht nur die externen Partner, die man dafür braucht, um es zu realisieren, sondern auch um es zu vermarkten. Und dann ist der, dann kaufe ich das auf jeden Fall, wenn das der Fall ist, als Emittent, als ausgebendes Institut, weil dann ist natürlich umso einfacher, in Richtung Vermarktung, Vertrieb zu gehen. Wahrscheinlich, so würde ich mal tippen, spare ich mir dann auch Vertriebsprovisionen, die sonst bei den anderen relativ hoch sind, richtig?
Genau, das ist das Ziel. Also das wird auch noch ein bisschen dauern.
Ja.
Aber das ist das Ziel dahinter.
Okay.
Und das ist quasi die Perspektive Richtung Echo-Layer und dem Produkt. Ja. Da gibt es die Perspektive Iris, wo wir eben dann den nächsten Schritt gehen wollen, wo wir sagen, wir nutzen auch die Capabilities auf Basis dieser ganzen Daten, die wir da auch haben, um nach und nach in eine Art Platzierungsgarantie zu kommen. Ich will jetzt nicht, Platzierungsgarantie ist ein sehr hoher Zielanspruch.
Klar,
das Wort nicht so direkt in den Mund nehmen. Ich will es nur einmal als Framing geben, weil es einfach eine hohe Komplexität beinhaltet, da irgendwann auch mit den trotz KI und den ganzen Maßgaben dahin zu kommen. Aber in die Richtung zu denken, dass man eben die Möglichkeit hat, du möchtest jetzt in dem Immobilienbeispiel, du möchtest es verkaufen. Und dann ist ja für dich vielleicht interessant, du kriegst 97% des Values innerhalb von 3 Monaten oder 95% des Values innerhalb von 3 Tagen. Und dann denkst du natürlich auch nochmal anders darüber nach. Und diese Art der quasi Verkaufs- und Einkaufsstrukturierungen per Matchmaking auf einer großen Skala irgendwann ermöglichen zu können. Da kann ich eben hingehen und kann sagen, wenn du das Geld in 3 Tagen brauchst, dann habe ich ja einen Zielkonflikt, muss ich einfach sicherstellen. Wie kriege ich das hin? Ich muss an 7 Börsenlisten mit dem und dem Coupon in Liechtenstein und in Luxemburg dort an die Investoren rantreten, weil da die sind, die am meisten Immobilieninteresse haben, jetzt als Beispiel. Ja. Und dann kann man da in Matchmaking gehen, automatisiert. Aber das wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, bis das auch aussagekräftige Daten gibt, dass man da eben sagen kann, du möchtest die Immobilie verkaufen zu X Euro innerhalb von 3 Monaten über 3 Börsen und zu Y Euro beziehungsweise Prozent dann in 3 Tagen. Ja. Und auf diese Perspektive steuern wir eben mit Iris hin, dass wir jetzt auch uns damit auseinandersetzen, was können wir aus den Daten lernen, wann hat sich wer angemeldet, wie viel Reach wurde über welche Kanäle sichergestellt und herausgefunden. Du vermarktest was auf LinkedIn, dann landet jemand vom Funnel her auf deiner Seite, dann landet er in der Zeichnungsstrecke, dann haben sich so und so viele Investoren angemeldet. Wenn sie sich angemeldet haben, haben so und so viele investiert. Also da kann man ja eine ganz klare Conversion ableiten. Und irgendwann kann man aus dieser Conversion Learnings ziehen. Und mit diesen Learnings kann man irgendwann das umdrehen und Predictions aufbauen. Und jetzt hatte ich ja so ein bisschen was zu Ecolayer und Iris erzählt. Und eine Ebene, die ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte, ist, dass wir einen eigenen Token jetzt mit an den Markt bringen, beziehungsweise gebracht haben. Wir haben ein White Paper gestaltet. Das haben wir mit Anwälten von Osborne Clark, Nina Siedler, der Mika Alliance, Alireza. Jetzt Step by Step strukturiert, haben es dann quasi durch die BaFin auf der ESMA-Seite verlinken dürfen, weil alles mit den entsprechenden Prüfungen gepasst hatte und sind jetzt mit einem Utility-Token im Markt. Der Utility-Token heißt TKFG und hat das Ziel, 20% Discount auf unsere Softwarelösung zu bieten, um zu zeigen, wie man einen Token einsetzen kann, also auch ein bisschen Pionier bei dem Ganzen sein zu können. Und den Menschen ein Gefühl dafür zu geben, wie das funktioniert, wie sieht das aus. Und natürlich für uns auch die Komponente A, Fundraising für die weiteren Produkte. Ja. Und B, auch zu zeigen, wie ein Token in so einer Wertschöpfung funktioniert. Die meisten Token, die draußen im Markt sind, kennst du ja wahrscheinlich selber, wenn du an der einen oder anderen Stelle investierst, fragst du dich, wie ist denn jetzt eigentlich der Echtweltbezug? Also kriege ich da Teile vom Umsatz? Bin ich da irgendwie beteiligt? Habe ich Teil an der Struktur?
Ist überhaupt erstmal ein Produkt und Projekt schon da?
Genau, und das ist ja bei den meisten nicht so. Und das versuchen wir jetzt bewusst zu ändern, zu zeigen, da ist eine Kausalkette. Wir haben dann ein White Paper, das hat um die, ich glaube, 60, 70 Seiten mit Risikohinweisen, so eine Art Wertpapier-Prospect-Light. Kann man sich angucken, kann man sich über alles informieren mit Beispielrechnungen, wie unser Token funktioniert in dieser Discount-Logik. Und dann haben wir eben gedacht, um dann den Token und den Discount claimen zu können, muss man den Token bei uns staken, also hinterlegen, blocken. Und wenn man ihn dann wieder freigibt, dann gibt es zwar keinen Discount mehr, man kann ihn aber an einer dezentralen Börse beispielsweise verkaufen. Das ist ja ein super spannender Mechanismus, weil ich im Prinzip jemanden als Kunden gewinnen kann, jetzt auch mit dem ganzen globalen Marketing rund um Token, kann ich den auf CoinGecko und eben den ganzen anderen Portalen listen, kann auf uns aufmerksam machen und biete tatsächlich ein Real-World-Asset an. Also ist ja auch, der Gutschein ist ja ein Asset itself, der auch die Nutzung unserer Infrastruktur erklärt und an einem Beispiel konkret zeigt, wie auch Utility-Token einen Mehrwert heben können. Und jetzt lange Rede quasi um den Token, aber das einmal auch bewusst zeigen zu können, dass auch Europa Innovation kann und uns dieser Mika-Rahmen auf jeden Fall geholfen hat, das zu tun. Ja, es war ein Aufwand. Ja, da hängen viele, viele Perspektiven auch dahinter, die beleuchtet werden müssen. Ja. Aber die haben uns zu einem guten Produkt verholfen und auch die Diskussionen haben dazu geführt, dass unser Produkt besser wird. Und das ist ja eigentlich im Sinne des Anlegers.
Ja. Also das heißt, ihr habt einen Mika-lizenzierten, kann man das so sagen? Mika lizenziert an Token?
Nee, nicht ganz. Mika lizenziert sind eigentlich die Institute.
Ja, und okay.
Wir hätten, also Mika bewilligt, könnte man, glaube ich, gerade so sagen. Mhm. Ist einfach ein, ist im Prinzip eine Art Widerspruchsverfahren. Also die BaFin oder die ESMA hätte widersprechen müssen innerhalb von einer Frist von 20 Tagen, wenn sie irgendwas gesehen hätten, was nicht gut und nicht sinnvoll gewesen wäre. Und wir stellen in dem Mika White Paper, also ist auch rechtlich bedingt, uns in die volle Verantwortung. Also wir sind für alles, was wir da tun, wie wir handeln, verantwortlich, weil das auch der Rahmen der Mika so vorgibt. Also dass die Unternehmen quasi schneller in den Markt können mit den Produkten, dafür aber auch die volle Verantwortung tragen.
Okay, ja, spannend, weil ich meine, für euch wäre es ja wahrscheinlich einfacher gewesen, einen Token irgendwo, über eine Singapur, Dubai, BVI, was auch immer, schwindelige Struktur aufzustellen. Ich meine, klar, das ist komplett gegen das, was ihr irgendwie lebt, ihr seid ein deutsches Unternehmen, in Europa schaut, dass ihr Mika-compliant seid, etc. pp. Verstanden.
Also Compliance first, also das ist quasi einer der wichtigen Bausteine und für uns war das auch, also eat your own dog food, so ein bisschen das dahinterliegende Prinzip.
Ja, macht ja auch total Sinn, wenn ihr auf institutionelle, wenn ihr auf institutionelle Kunden abzielt, macht das ja auch total Sinn, das so zu tun. Ja, okay. Aber an der Stelle nochmal Disclaimer an alle, die jetzt zuhören. No financial advice. Ihr könnt es euch gerne anschauen. Ich selbst bin nicht investiert, habe auch keine Stakes dran. Kann ich auch so als Disclaimer an der Stelle sagen. Das ist, glaube ich, immer wichtig, um da Transparenz reinzubringen. Nicht, dass es jetzt heißt hier, okay, der Heinemann hat hier irgendwie Token und deswegen sprechen wir hier irgendwie drüber. Also das ist nicht der Fall und do your own research, schaut es euch gerne an. Ich kann für die, die sich für interessieren und sich das gerne angucken möchten, einmal das Ganze verlinken und spannend. Also ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess, den ihr dadurch jetzt durchlaufen musstet, aber spannend zu sehen. Ich glaube, ein gutes Exempel, einfach mal auf ein europäisches Projekt zu schauen, das schon ein Unternehmen hat, Umsätze hat und ein Produkt hat, und dann quasi den Token Sale macht, weil normalerweise ist es eigentlich Rolle rückwärts.
Ja.
Die meisten machen den Token Sale, um Geld zu machen, um dann zu bauen, ne, um dann irgendwann vielleicht mal Geld zu verdienen. Und weiß ich nicht, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich würde mal schätzen, 95% oder mehr ist Bullshit. So.
Ist auch,
und daher cooler, spannender Ansatz, ja.
War für uns auch tatsächlich der Ansatz zu sagen, also ich habe lange schon, eigentlich seit 2017 drüber nachgedacht, ob man da nicht sinnvollen Token verknüpfen kann.
Ja.
Habe mich dann regelmäßig dagegen entschieden, weil ich so dachte, das ist irgendwie von, also wir müssen eine Relevanz für Investoren haben, wir müssen eine Relevanz für Kunden haben.
Ja.
Und dann lohnt sich irgendwann auch erst ein Token, weil, also ich möchte nicht irgendjemand irgendeine Story erzählen, um ja. dann hinten raus rechtfertigen zu müssen, warum irgendwas nicht geklappt hat, weil wir nicht ja. mit einem Product-Market-Fit im Markt stehen. Und das haben wir versucht, im Vorfeld sozusagen zu beweisen, um dann erst darauf den Token zu launchen. Und das kriegen wir auch regelmäßig gespiegelt, dass wir einer der ersten Projekte sind, die im Prinzip eine komplette Infrastruktur haben, die ja. ein laufendes Produkt haben, die ein eigenes Launchpad jetzt gebaut haben für diesen Token-Sale und, ja. und.
Also das läuft also, direkt auf eurer eigenen Infrastruktur, ja. die ihr dann auch Kunden zur Verfügung
habt. Genau, das ja. Haben wir dann auch direkt, also wir haben uns viele Sachen angeguckt, die fanden wir etwas windig, um es in kurz jetzt zusammenzufassen
ja.
und haben uns dann entschieden, wir bauen es halt selbst, weil wir haben Teile der Infrastruktur schon, den Rest bauen wir dann dazu ja. und jetzt drehen wir es gerade nach White Label, dass wenn andere Projekte auch MiCA-compliant Utility Token launchen wollen, dass wir das eben tun können.
Okay, super spannend.
Ja, haben da auch eine Partnerschaft mit RWA.io, die sich das jetzt auch gerade tiefer angucken und wir merken auch, dass da auf jeden Fall Interesse besteht.
Ja, spannender Ansatz auf jeden Fall, ja. Okay, aber zurückzukommen auf das Thema Krypto und Blockchain, mit was für Chains arbeitet ihr denn im Hintergrund? Was ist da so?
Aktuell EVM, mainly, also Arbitrum, Avalanche, Polygon, Base,
ja.
bisschen Ethereum in ja. manchen Fällen.
Ja.
Und dann sind wir jetzt gerade dran, Stellar, Ripple und was noch? Stellar, Ripple, Solana, noch die drei zu integrieren. Als nächste Schritte, weil wir die als mit am sinnvollsten und am zukunftsträchtigsten sehen, was so Finanzinfrastruktur angeht. Und deswegen integrieren wir die jetzt Step by Step.
Okay. Aber ihr seid ja jetzt ein deutsches Unternehmen. Wie siehst du das denn, gerade weil ihr auch Touchpoints zu Blockchain und Krypto habt? Also wie ist das aus deiner Sicht regulatorisch? Ich meine, ich habe vor kurzem mit dem Christoph von Feature Finance gesprochen. Die machen DeFi, reguliert. Ja, das ist natürlich absoluter Pain in the Ass. Also super, super schwieriges Thema. Aber wie nimmst du das so wahr als Gründer mit der Regulatorik, mit den Krypto-Themen, mit denen ihr zu tun habt? Wie nimmst du das wahr mit der regulatorischen Anforderung, mit den Hürden, die man hier in Deutschland so als Company hat?
Durchaus also gut, bisher gut tatsächlich, weil es einen Rahmen gibt. Dieser Rahmen ist nicht perfekt. Ich glaube, das gibt's an verschiedenen Stellen, die Ausführungen. Auch im Rahmen des DLT-Pilotregime werden jetzt die Schwellen verändert. Aber es gibt eben einen Rahmen, der auch sagt, die Leute aus einer regulatorischen Perspektive wollen sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben auch Kontakt zu Instituten, die sehr nah an den ganzen Stablecoins und an den ganzen verschiedenen Arten von Stablecoins beteiligt sind. Und da passiert auf der Infrastrukturseite sehr viel, weil es eben einen regulatorischen Rahmen gibt, der ermöglicht Rechtssicherheit. Und durch die Rechtssicherheit hast du ja auch einen Rahmen, dass du innovieren kannst und es im Rahmen einer Rechtssicherheit stattfinden kann. Das, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass USA sehr schnell unterwegs ist und Dubai auch. Und dass da aus verschiedenen Gründen und auf unterschiedlichen Rechtsbasen neue Fakten geschaffen werden, also neue Möglichkeiten, wie auch so ein Rahmen ermöglicht werden kann. Ich glaube, dass Europa da einfach den aktuell noch einen First Mover Advantage hat, weil es ganzheitlicher gedacht ist. Ob das in der Zukunft so bleibt, I don't know, weil USA ist ja auch für Innovieren und relativ hohe Geschwindigkeit bekannt.
Ja, und aber erst seit dieser Legislaturperiode, ne? Also davor war es ja eher so, dass amerikanische Kryptounternehmen eher Richtung Europa gegangen sind, weil sie wussten, wo sie dran sind, ja, von der Handhabe her. Also das, was du gerade beschreibst, und jetzt ist es eher so, dass die Unternehmen sagen, Mensch, wir wollen eher wieder rüber, weil dort uns gerade der rote Teppich geebnet wird, ja. Also das ist sehr opportunistisch gerade, würde ich sagen. Ja.
Ja. Das genau, also das sehe ich auch, dass das opportunistisch ist. Trotzdem wird der Rahmen geschaffen und aktuell ist einfach die vorherrschende Weltmacht USA mit Nasdaq und allen Rahmenparametern auch im Finanzökosystem.
Ja.
Und deswegen ist das, glaube ich, sehr wertvoll, auch dass das, also grundsätzlich für den Krypto- und Blockchain-Bereich, dass das passiert. Mhm. Und ich glaube, Europa muss sich einfach überlegen, an welchen Stellen jetzt wie die Unternehmen unterstützt werden können. Damit sie halt nicht, also es gibt jetzt auch ein Grant, dass europäische Unternehmen wieder zurückkommen. Also da wird schon an vielen Stellen gearbeitet. Und ja, also ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Aber für mich ist am Ende des Tages, es passiert immer mehr und es gibt immer mehr Rechtssicherheit, was für Tokenisierung und alles, was wir tun, essentiell wertvoll und sinnvoll ist. Und deswegen finde ich das extrem gut, dass einfach Rahmenwerke geschaffen werden. Und ich glaube, wieder in einzelne Produkte, also das ist auch einfach, die nächsten 10 Jahre wird man daran lernen, wie tokenisierte Produkte, wenn es irgendein Thema in der Abwicklung von Dividenden gibt, wie geht man damit um? Wie findet man das raus? Also wir haben uns ja auch in der Vergangenheit auch schon über Steuererlegungen aus Deutschland von verschiedenen Tools her mal gemeinsam unterhalten. Und da haben wir auch festgestellt, also wir haben ja quasi in dem letzten Thema, was ich da mache, auch lange gebraucht, bis wir eine sinnvolle Lösung hatten, wie wir es steuerlich sauber erklären. Und das hang an den Tools. Und genauso wird es hier auch erst einen Moment brauchen, bis das auf allen Ebenen soweit ist. Und was ich eben sehe und was ich spannend finde, ist so die, also einige Player rund um den Stablecoin-Bereich. Also kennen jemanden, der jetzt auch in LATAM-Strukturen aufsetzt, um da in Stablecoin-Provider zu investieren. Und dann eben die Strömung der EZB und auch Europa, und USA, sorry. Und dann eben die Market Money Funds, die jetzt on-chain sind. Also aus meiner Sicht wird halt gerade alles vorbereitet, dass Aktien und solche Produkte, die wir gerade hier vorbereiten, also sind einer der 3 Player, glaube ich, in Europa, die so weit vorne sind, was Real-World Assets angehen. Und da werden auch mehr kommen, aber wir versuchen halt jetzt Step by Step schon die richtigen Weichen zu legen, um dann, wenn die Welle kommt, sie auch surfen zu können.
Ja.
Weil das wird, glaube ich, nicht mehr so lange dauern. Die Krypto-Infrastruktur und UX wird immer besser gerade, es wird immer weiter ausgerollt, immer mehr haben Wallet, auch meine Oma, also kein Spaß. Dann die ganzen Market Money Funds und Stablecoins sind halt die Incoming Inflows, wie man das Ganze dann auch quasi in die verschiedenen anderen Assets einfach konvertieren kann. Ja.
Muss ich nochmal nachfragen, deine Oma hat ein Wallet, aber das liegt doch eher an dir als an deiner Oma, oder?
Das ist fair, aber sie kann es bedienen. Und das ist also war mir auch wichtig und auch, also ich habe das, ne, ich bin jetzt schon 7 Jahre dran und ich habe das immer mal wieder versucht und irgendwann kam dann, ja, und Bitcoin gibt's ja schon länger und das habe ich auch schon in der Tagesschau gesehen und das hat dazu geführt, dass wir es dann gemeinsam eingerichtet haben. Also
ich sag mal, das Thema, genau, du hast es in der Tagesschau gesehen, also wir merken jetzt immer mehr, wie die Kryptothemen Mainstream werden, im positiven als auch im negativen Sinne, ja, also wenn irgendwo was explodiert, ist es im Mainstream, wenn gerade die Kurse nach oben schießen, ja, im positiven Sinne explodiert, ist es auch im Mainstream. Ich habe hier ein Buch liegen, das gerade neu rausgekommen ist. Das ist Spiegel Bestseller. Geht es darum, wie es unserem Finanzsystem geht und wie Bitcoin dafür, ne, eine Alternative sein kann. Also wir sehen ja an solchen Fakten schon, dass wir schon, also wir reden da eh schon länger drüber, ja, du und ich. Aber ich glaube, jetzt kommt es immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an. Sparkassen öffnen sich auf einmal auch und geben ihren Kunden die Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren. Ja, also es kommt immer mehr. So, und ich glaube, es lässt sich jetzt auch nicht mehr wirklich aufhalten. Und der nächste große Schritt ist so, dass wirklich alle Institutionellen sich dem Thema Tokenisierung annehmen, ja, dort die Cases für sich finden und auch die, sagen wir mal, einfach Wege finden oder beziehungsweise auch intern für sich eine Begründung finden, weil es effizienter, weil es einfacher ist, weil es mehr Distributions- und schnellere Distributionsmöglichkeiten bietet. Also das ist, glaube ich, schon was jetzt immer mehr kommen wird. Aber du sagst es schon, ihr wartet so ein bisschen auf die Welle, die da kommt. Ich glaube, es gab bestimmt das ein oder andere Mal so den Zweifel, seid ihr auf dem richtigen Thema unterwegs, oder? Also was hat dir da geholfen, da einfach auch dann durchzuziehen und weiterzumachen? Ich meine, macht das jetzt schon ein bisschen. Und da gab es ja immer mal wieder, ja, Tokenisierung ist jetzt der next hot shit. Da war es auf einmal wieder ein bisschen weg, ja. Und dann, also ich glaube, das sind so ganz viele verschiedene Wellen. Wie ist jetzt da ab, ne?
Also fairerweise einmal doll gezuckt habe ich, als die ganzen AI-Themen hochkamen. Da habe ich wirklich überlegt, ist das ist das die richtige Fahrkarte hier gerade?
Also letztes Jahr quasi.
Ja, schon vor zweieinhalb, drei Jahren ungefähr. Also ist so die ersten Schritte damit anfangen, auch mit LLMs und wie
so,
erwartbar, dass das passiert oder dass sich dieser Hype quasi kommt. Und final, das finale Login sozusagen, dass das passiert mit den Wertpapieren, war für mich der Bitcoin Spot ETF, als der genehmigt wurde. Das war für mich die Schwelle, wo ich wusste, okay, das ist nicht mehr aufzuhalten, wenn ein Produkt, was man über Kryptobörsen mittlerweile relativ convenient kaufen kann und wie es im Kapitalmarkt noch einfacher machst, in Spot zu investieren, mit entsprechendem Finanzprodukt und Strukturen dahinter.
Ja. That's
the way. Also so wird es funktionieren und so wird eine Massenadoption auch stattfinden auf die verschiedenen Produkte. Und dann ne, die ganzen News, die dann halt drumherum passiert sind, dass also für mich BlackRock das Narrativ aufgenommen hat und dann anfängt, das auch als aktive Positionierung durch den Markt zu treiben.
Ja.
Trump hat seine Perspektiven, warum er da so stark auch involviert ist. Das sind ja auch alles also Punkte, die also man muss aus mehreren Blickwinkeln betrachten, aber du hast ja gerade nach, was waren für mich so die Moments gefragt und das waren so die, wo ich gemerkt habe, okay, das lohnt sich am Ball zu bleiben und da jetzt auch eher mehr als weniger Gas noch zu geben.
Ja.
Und ja, also ich glaube, es gab immer mal so Momente in der Vergangenheit, wo dann einfach, wenn irgendwie der Bärmarkt wieder kam, oder, ne, mit jedem Bärmarkt wird das weniger, dass man darüber nachdenkt, aber da einfach so ein bisschen den ist das jetzt noch der richtige Weg, automatisch hinterfragt. Dann haben wir aber immer auch die Zeichen vom Markt oder irgendwelche anderen bekommen und gesehen, wo wir dann gesagt haben, okay, das sind jetzt die richtigen Wege, also mit Mika, mit der Verordnung, mit dem EWPG, mit dann Partnerschaften, die wir schließen konnten, Kunden, die auf uns zugekommen sind, wo wir dann so dachten, okay, das ist noch frühphasig, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir wachsen year on year mit entsprechenden Kunden, mit Produkt und
ja, das ist tatsächlich, ich dachte eben, du meinst AI-Agents, weil das wäre ne, nicht vor drei Jahren gewesen. Genau, ich dachte, das war das letztjährige Thema. Aber klar, ja, da hätte man sich vor drei Jahren dann auch fragen können, okay, hätte man damit was gemacht, wo wäre man dann jetzt? Ja, aber ich glaube, das ist immer gut. Jeder Bärenmarkt spült immer all das raus, was nicht im Markt langfristig sein möchte. Ja, ist okay. Ja, und ich glaube, da setzt sich dann auch Kontinuität und Qualität durch. Ja, und ich glaube, diejenigen, die da durchgehen und langfristig auch durchhalten, das ist auf jeden Fall diejenigen, die da auch langfristig erfolgreich werden. So, also von daher drücke ich euch da die Daumen, dass ihr da auf dem richtigen Weg unterwegs seid. Was würdest du sagen, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Wo geht die Reise hin? So, um einen langsamen Abschluss zu finden.
Sehr gerne. Also aus meiner Sicht, wir haben das klare Ziel, einer der relevanten Player in Europa zu werden. Um Assets digital abbilden zu können. Deswegen auch die weiteren Produktinnovationen, die wir planen und vorbereiten. Und dann eben auch für uns eine relevante Infrastruktur für Treasury Management, Wealth Management zu sein, wo die Assets ausgesteuert werden. Also dass wir denken darüber nach, wie nutzt uns ein Family Office, wie nutzt uns ein Asset Manager in Zukunft und wie müssen die Tools ausgerichtet sein, damit man uns gerne nutzt als Asset Manager, um seine Immobilie zu verkaufen. Oder dann die Kunst als Portfolio zu strukturieren und vielleicht beteiligbar zu machen. Oder Investments, die man getätigt hat, vielleicht auch mit zwei Klicks in unsere Umgebung zu integrieren, damit man dann einen ganzheitlichen Überblick über sein Net Asset Value haben kann. Da gibt es schon verschiedene Tools, aber diese Tools gibt es halt alle noch nicht auf Wertpapierebene, sondern auf normaler Kryptoebene. Und natürlich auch Need, wie das heute noch nicht gut für Family Offices funktioniert. Und da würden wir gerne ein relevanter Player sein und sind da momentan auch guter Dinge, dass wir das schaffen.
Ja, okay, sehr cool. Und zum Abschluss, was würdest du jemandem sagen, der jetzt mit dem Thema Tokenisierung für sich anfangen will? Was ist da so dein Best Advice für jemanden, der da noch völlig am Anfang steht? Mit deinen Learnings, die du da schon so gemacht hast.
Ja, sehr gerne. ChatGPT runterladen und mit den Szenarien einfach mal, die jemanden fragetechnisch interessieren, einfach mal ausdiskutieren aus seiner oder ihrer Perspektive und grundsätzlich einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Wo liegen meine Daten? Wie gestalte ich meine Datennutzung sinnvoll und sicher? Das sind, glaube ich, alles Ebenen, die in den nächsten Jahren auf jeden Fall sehr, sehr relevant werden. Und auch wo wollen wir in Zukunft, also mir auch wichtig, diese Impulse zu setzen, wo wollen wir in Zukunft investieren? den Trugschluss, dass USA und andere Länder an uns Interesse haben, muss man einfach drüber nachdenken. Ich würde das einmal so bewusst als Gedanke in den Raum setzen und sich einfach zu überlegen, wie können wir auch was dazu beitragen, dass Europa wieder wettbewerbsfähig wird, also auch wir als Gesellschaft und da eben auch entsprechend zu investieren. Also wir denken auch über Mittelstandsfonds nach, macht das für uns Sinn, dass man in den deutschen oder den europäischen Mittelstand investiert, weil es momentan einfach super komplex ist und weil wir in Europa alle einen Mehrwert davon hätten, wenn wir sowas tun.
Ja, ja. Okay, dann würde ich sagen, in diesem Sinne erstmal vielen, vielen Dank, Moritz, für deine Zeit, für den kurzen, intensiven Ritt durch das Thema Tokenisierung, wie du das einschätzt, was es da schon für Cases gibt aktuell. Und würde sagen, erstmal vielen, vielen Dank im Sinne aller Hörerinnen und Hörer für den Einblick. Ich finde es immer wieder spannend, auch gerade lokale deutsche Player mal so ein bisschen in den Spotlight zu rücken an der Stelle. Und ja, für alle diejenigen, die Moritz verfolgen wollen, die Reise von Tokenforge verfolgen wollen, ich würde sagen, ich packe das alles in die Shownotes einmal mit rein und sag schon mal vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Danke dir für die guten Fragen und für das gemeinsame Gespräch.
Danke, sehr, sehr gerne. Alright. Bis dann, ciao, ciao.
Bis dann, ciao, ciao, danke.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.